So, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Unser nächster Talk, der wird sehr spannend, den hält der Ronny. Der Ronny arbeitet an der Uni Wien und ist dort Bioinformatiker und er wird uns dementsprechend ein bisschen was darüber erzählen, wie Gene und Informatik immer mehr auch Einzug in den Alltag halten wollen und ob das so eine gute Idee ist.
Danke. Ja, der Dimi hat mich eben schon kurz vorgestellt. Ich möchte gleich vorweg sagen, das, worüber ich heute reden werde, ist nicht unbedingt genau das Gebiet, auf dem ich forsche an der Universität, aber aufgrund der Tatsache, dass ich im Bioinformatik oder in der Bioinformatik forsche, ist es trotzdem sehr eng miteinander verwandt und ich glaube, ich habe da schon einen ganz guten Überblick. Und das Thema, über das ich sprechen möchte, ich habe da eine nette Headline ausgesucht, 23andMe and you and everybody else. Ja, 23andMe wird vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört haben. Da gibt es ein Unternehmen, die heißen so und die bieten an, dass man ihnen ein DNA-Sample schickt und die analysieren dieses DNA-Sample und geben einem dann Informationen, was man denn so alles aus dieser DNA herauslesen kann. Und ihr habt es jetzt vielleicht schon gehört, ich habe DNA gesagt. Ja, das richtige deutsche Wort wäre natürlich DNS für Desoxyribonukleinsäure. Ich werde aber im ganzen Talk immer wieder wahrscheinlich DNA sagen, weil wir normalerweise immer auf Englisch da reden und da ist die Säure eben ein Acid, ja, also DNA. Und da ich nicht ganz genau weiß, wie eure Biologiekenntnisse sind, habe ich mir gedacht, ich gebe am Anfang mal kurz eine Einführung, einen Crashkurs in Genetik. Ja, und da fangen wir gleich mal an. Ich hoffe, da erkennt man ein bisschen was. Also was ihr da jetzt mitnehmen solltet, ist, dass alle Lebewesen da auf unserer Erde, ja, die bestehen normalerweise aus Zellen. Ja. Bei Viren kann man sich ein bisschen streiten, ob Viren jetzt Lebewesen sind oder nicht. Ja, das sind keine Zellen, aber im Prinzip alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Und in diesen Zellen ist Erbinformation drin. Und das sehen wir jetzt da unten. Ja. Wir haben eine Zelle und in der Zelle, das ist in dem Fall jetzt da eine menschliche Zelle, da sind Chromosomen drin enthalten. Chromosomen hat sicher auch schon mal jeder gehört. Ja. Und diese Chromosomen, da wenn man da irgendwo Bilder sieht, ist das meist so eine X-Form. Diese X-Form tritt nur in bestimmten Phasen, die die Zelle eingehen kann, auf. Normalerweise ist das alles ein riesengroßes Konglomerat an Erbinformationen. Aber solche Chromosomen, wenn wir da jetzt hier hineinzoomen, die bestehen wiederum aus sogenannten Nukleosomen. Das sind kleine Knödel, wo die DNA aufgewickelt ist. Ja, und wenn man dann noch weiter hineinschaut, kommt man dann irgendwann drauf, dass man sieht, da ist diese Doppelhelix, ja, aus denen, also die auch die Erbinformation selber darstellt. Und da können wir immer weiter reinzoomen und bis wir dann irgendwann das Ganze so weit aufgelöst haben, dass wir tatsächlich die Abfolge von dem genetischen Alphabet, ja, den vier Buchstaben sehen, nämlich A, C, G und T. Ja, und das ist dieses A, C, G und T, das ist die Erbinformation. Ja. Damit wisst ihr jetzt ungefähr erstmal, worüber wir überhaupt sprechen werden. So, wenn wir jetzt so ein Chromosom vor uns liegen haben, ja, dann können wir an diesem Chromosom ein paar Marker festsetzen und sagen, bestimmte Positionen auf dem Chromosom haben jetzt verschiedene Namen. Zum Beispiel haben die Enden von so einem Chromosom den Namen Telomer. Ja, da, wo die Chromosomen, diese zwei Hälften zusammengepackt sind, da ist das sogenannte Zentromer. Und hier sehen wir jetzt ganz viele Chromosomen und da sehen wir auch das humane Genom. Hat 23 Chromosomenpaare, nämlich 23 Chromosomen vom Vater und 23 Chromosomen von der Mutter. Ja. Schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen mehr im Detail an. Wenn man jetzt so ein einzelnes Chromosom, so einen Chromosomenarm hernimmt, da ist jetzt die ganze Information drauf, ja, die ganze genetische Information. Da können verschiedene Prozesse stattfinden, wenn eine Zelle sich zum Beispiel teilt oder wenn wir jetzt radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind oder wenn irgendwie chemischer Stress da ist. Ja, und dann können an diesen Chromosomen Veränderungen stattfinden. Und im Grunde kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, sagt, es gibt Deletionen. Das bedeutet, aus so einem Chromosomenteil wird einfach ein bestimmter Teil herausdeletiert. Der wird weggeschnitten, ja? Der geht verloren. Und dann haben wir nur mehr so ein verkürztes Chromosom. Es kann auch eine sogenannte Duplikation stattfinden. Das bedeutet, dass bestimmte Teile, bestimmte Abschnitte verdoppelt werden hintereinander. Ja? Duplikation. Es gibt Inversionen, da kann dieser Teil herausgeschnitten werden und verkehrt herum wieder eingesetzt werden. Sogenannte Substitutionen, wo es ein Austausch zwischen verschiedenen Chromosomen, ja, Teilen von verschiedenen Chromosomen gibt. Zum Beispiel da wird dieser Teil von dem grünen Chromosom da in das Chromosom 20, was jetzt hier blau ist, eingesetzt. Und nachher ist eben diese Erbinformation von einem Chromosom auf das andere gewechselt, der Teil, der da drin kodiert war. Ja, und es gibt auch die sogenannten Translokationen. Translokationen sind Prozesse, wo während bestimmten Phasen der Zelle die Chromosomen recht nah aneinander kommen und dann Teile miteinander auswechseln. Das bedeutet in dem Fall hier, dieser kleine Teil wird an das grüne Chromosom 4 jetzt hier dran gebunden, sodass das entsteht, und im Gegenzug dazu wird der untere Teil von dem Chromosom dann bei dem blauen Chromosom 20 drangehangen. Ja, sowas passiert nicht super häufig, aber es kann relativ leicht passieren. Und all diese Sachen, die ich jetzt hier aufzeige, die können auch im Minimalmaßstab passieren. Ja? Ganz kleine Abschnitte der Erbinformationen können auch deletiert werden oder dupliziert werden und so weiter. Ja, also nicht nur große Teile in diesem Chromosom. Ihr werdet gleich nachher sehen, was ich meine mit groß. Schauen wir uns noch mehr an im Detail, wie denn eigentlich so eine Zelle funktioniert. Ja, ich dachte mir, das wäre sinnvoll, dass ihr das, den Rest des Vortrags dann auch gut zu verstehen. Ja, wir haben schon gesagt, das Chromosom beinhaltet jetzt die Chromosomen beinhalten die Erbinformation. Die sind aufgewickelt zu diesen großen Nukleosomen. Und wenn das Ganze sehr kompakt ist, ja, wenn diese Nukleosomen alle ganz nah aneinander zu einem riesengroßen Knödel verwurstet sind, dann kann die Zellmaschinerie die DNA, also die Erbinformation, nicht ablesen, ja, weil sie versteckt ist, mehr oder weniger, in diesem großen Knödel. Ja, und in bestimmten Phasen der Zelle oder wenn die Zelle irgendetwas zum Beispiel produzieren muss, dann entwinden sich diese Nukleosomen und es werden bestimmte Teile der Erbinformation auf einmal frei zugänglich und dann kann die ganze molekulare Maschinerie dort andocken und Kopien erstellen von der DNA. Ja, und wozu macht die das? Naja, im Normalfall, wenn zum Beispiel ein Protein gebaut werden muss in der Zelle, ja, dann wird das Ganze da entwunden, ja, die DNA ist jetzt da frei zugänglich und dann wird sogar noch der Doppelstrang aufgemacht, um tatsächlich an die einzelnen Buchstaben heranzukommen, an diese einzelnen Basen. Und dann fährt da eine Molekularmaschinerie, die ist hochkomplex, die fährt da drüber und liest diese einzelnen Buchstaben ab und produziert beim Ablesen ein Molekül, das heißt RNA oder RNS auf Deutsch. Und dieses Molekül ist eben eine Kopie von der eigentlichen Erbinformation, die im Zellkern gespeichert wird. Und wenn man so eine Kopie hat, kann man jetzt mit der irgendwas tun. Ja? Und die Zelle macht das Folgende, die nimmt diese Kopie, schifft die aus dem Zellkern heraus in das Zytoplasma, das ist der Teil, der sonst noch so in der Zelle, also der restliche Teil von der Zelle, schifft es dort hinein und dort docken dann Ribosomen an, das sind wieder kleine molekulare Maschinerien, die tatsächlich diese Information ablesen und diese Proteine nachher aufbauen. Das sehen wir jetzt da, ja? Da fahren dann die Ribosomen drüber und hier oben entsteht so eine kleine Wurst von Protein, das dann irgendwann fertig ist, wenn es abgelesen ist. Also das war eben jetzt mal mein Crashkurs. Was geht denn eigentlich so in so einer Zelle ab? Wie wird denn eigentlich, was ist die Erbinformation und wie wird diese Erbinformation denn eigentlich jetzt nachher übersetzt in irgendetwas Funktionales in der Zelle? Okay. Jetzt habe ich euch da noch ein bisschen ein paar Genomfakten zusammengestellt, damit ihr da irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, was für Zahlen und was für Größenordnungen es denn hier jetzt eigentlich geht. Ja? Wenn wir nämlich das Genom anschauen, wir haben diese vier Buchstaben ACGT im Genom, im DNA-Alphabet, und wenn wir uns Viren anschauen, dann haben die so ungefähr 2000 bis 2,5 Millionen von diesen Buchstaben in ihrem eigenen Genom. Ja, es gibt eben Viren, die haben ganz wenig Erbinformationen, und es gibt große Viren, die haben sehr, sehr, sehr viel Erbinformationen. Und die haben dann auch nur eine Handvoll von Genen, weil das, was nachher tatsächlich in zum Beispiel ein Protein übersetzt wird, das nennt man dann Gen, diesen Abschnitt. Ja, und davon haben die Viren ganz wenig, weil die benutzen sehr viel von dem eigentlichen Host, nämlich uns zum Beispiel, wenn wir einen Schnupfen bekommen oder so, ja, dann benutzen die Viren unsere ganze Molekularmaschinerie für die Virulenz. Bakterien wiederum haben so ungefähr 100.000, 110.000 bis zu ca. 9 Millionen von diesen Basen. Wenn wir uns Pflanzen anschauen, dann haben die, ich glaube, das kleinste Genom einer Pflanze, was man bisher gemessen hat oder herausgefunden hat, hat so ungefähr 61 Millionen Basen, und das größte ungefähr 150 Milliarden. Ja, also das ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Ja, die Maus habe ich jetzt hier zum Vergleich auch noch mit aufgesetzt. Die Maus hat 19 Chromosomen plus ein Geschlechtschromosom, nämlich ein X-Chromosom oder ein Y-Chromosom. Davon habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Das ist eben das Y-Chromosom haben nur die Männer, ja, und Frauen haben dafür die zwei X-Chromosomen. Dann hat die Maus natürlich auch noch mitochondriale DNA, da gehe ich gar nicht drauf ein, da könnt ihr nachher eine Frage stellen, was denn das sein soll. Und insgesamt hat die Maus so ungefähr 2,7 Milliarden Basen. Ja. Der Schimpanse hat wiederum 23 plus ein Chromosom, wieder eben ein geschlechtsspezifisches Chromosom, und insgesamt so ungefähr 3 Milliarden Basen. Und das menschliche Genom, was am wichtigsten auch für den Rest von dem Talk ist, hat 22 Chromosomen plus eben X oder Y, und insgesamt sind das so 3,3 Milliarden Basen an Information in jeder einzelne von unseren Milliarden von Zellen, ja, in einem Menschen. Was kann man jetzt über diese Genome sagen? Ja, wenn man jetzt zwei Menschen zum Beispiel da aus dem Publikum herausnimmt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das menschliche Genom von den zwei unterschiedlichen Personen fast ident ist. Nämlich zu 99,9% ident. Ja, alle diese Buchstaben, alle diese 3,3 Milliarden. Das stimmt aber nur zum Teil, muss man dazu sagen, weil da geht es nur um sogenannte SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, und das bedeutet, dass wenn wir einen Bereich hernehmen, der zum Beispiel 1000 Buchstaben lang ist, ja, und wir sehen und wir nehmen denselben Bereich aus der zweiten Person, ja, dann gibt es in diesem Bereich genau einen einzigen Buchstabenunterschied, ja, zwischen den zwei Personen. Ja, und das ist auch ungefähr die Größenordnung, warum die 99,9%, wo die 99,9% herrühren. Man hat nämlich Vergleichsstudien gemacht und hat herausgefunden, für zwei beliebige unterschiedliche Personen gibt es ungefähr einen Unterschied pro 1000 Buchstaben, ja, im genetischen Code. Und da ergibt sich nachher heraus 99,9% Identität zwischen zwei beliebigen Personen, die man irgendwo auf der Erde sich abgreift. Wenn man sich das ganz genau anschaut, wird man herausfinden, dass es dann vielleicht doch ein bisschen mehr Unterschied zwischen zwei Individuen gibt, wenn man wirklich alles ganz haargenau und ganz klein untersucht. Aber trotzdem ist der Unterschied sehr klein, so ungefähr 1 bis 2%, wenn man das gesamte Genom und die Strukturierung, ja, des Genoms sich anschaut. Was interessant ist, ist, dass diese Proteine, was wir vorhin gesehen haben, ja, die Information, um Proteine zu bauen, ist ungefähr nur 1 bis 2% der gesamten Erbinformation. Ja, das bedeutet, 98 bis 99% dieser 3,3 Milliarden Buchstaben machen irgendwas anderes als Proteine bauen. Ja? Und das wurde, das wird auch häufig in den Medien oder wurde es zumindest eine lange Zeit so als Junk-DNA, also Müll oder irgendetwas bezeichnet. Mittlerweile ist man da cleverer und weiß, dass das viel, viel wichtiger und ganz, ganz wichtig eigentlich sogar ist, nämlich zur Regulation von Zellprozessen. Aber was auch interessant ist, ist, dass 50% unseres Genoms sogenannte Repeat-Sequenzen sind. Und das bedeutet, das sind einfach nur Teile von Wörter, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, Buchstabenketten, die hintereinander immer wiederholt im Genom auftauchen. Ja? Und diese Wörter sind manchmal kurz und manchmal sind das lange Wörter, aber das sind ganz viele hintereinander Abfolgen ein und desselben Wortes im Genom. Und das macht ungefähr 50% unseres Genoms aus. Und was auch interessant ist, ist, dass viele von diesen sogenannten Repeat Sequences, ja, sind irgendwie assoziiert mit bestimmten Krankheiten. Das heißt, wenn man irgendwie zum Beispiel, man hat zu viele von diesen Wörtern hintereinander weg, ja, zu viele aufeinanderfolgende Bereiche, dann könnte es sein, dass man dass man unter irgendeiner genetisch bedingten Krankheit leidet. Ja, und das macht das Ganze natürlich interessant. Ja. So genetische Krankheiten können zum Beispiel sein Prävalenz für Autismus oder Schizophrenie oder Epilepsie und so weiter. Ja. Und das hat man eben schon herausgefunden. Und genau, und da werden wir jetzt gleich sehen, was das Ganze jetzt interessant macht und beziehungsweise dieser Punkt, ja, dass eben solche Repeat-Sequenzen auch tatsächlich mit Krankheiten zusammenhängen können, das bedeutet, dass es eigentlich Sinn macht, sich mal diese Sequenzen anzuschauen, ja, und das Ganze zu analysieren, um vielleicht Vorhersagen zu machen. Und das bedeutet, wenn man jetzt so einen genetischen Test macht, ja, dann könnte man herausfinden, erstmal hat man eine bestimmte Krankheit, ja, oder man kann auch vielleicht herausfinden, naja, wenn man schon weiß, man hat eine bestimmte Krankheit, kann man vielleicht herausfinden, na, man hat diese und jene Variation vom Genom und genau deswegen hat man diese Krankheit und dann weiß man, aha, die ist genetisch bedingt zum Beispiel. Ja. Was man auch machen kann, ist, man kann zum Beispiel auch Vorhersagen vielleicht machen und sagen, aufgrund deines Genoms wird diese Krankheit, die du hast, im Alter nur noch schlimmer. Ja? Oder vielleicht nicht ganz so schlimm, weil du hast eine bestimmte Variation von solchen Wiederholungen. Man kann darauf dann gute Medikationen und so weiter applizieren und so weiter und so fort. Also es macht schon Sinn, genetische Tests durchzuführen. Ja? Und natürlich macht es vor allem Sinn für Law Enforcement, ja, für die Polizei, für die Verfolgung von Straftätern. Und genau da ist das Ganze auch recht stark gepusht worden, nicht nur in der Medizin, sondern eben auch bei der Polizei. Und da werde ich jetzt gleich ganz kurz einen Überblick geben, was denn so die Polizei für einen genetischen Fingerabdruck zum Beispiel macht und was da dahinter steckt. Und zwar die ersten genetischen Fingerabdrücke, die Polizei gemacht hat, waren sogenannte Restriktionsfragmentlängen Analysen. Ja, und was man da, was das bedeutet, ist, man hat einfach ein DNA-Sample hergenommen von einer Crime Scene, also von irgendeinem Tatort oder so. Und dann hat man bestimmte Restriktionsenzyme darauf gegeben. Das sind Enzyme, die schneiden an bestimmten Positionen im Genom einfach die DNA durch. Ja? Und dann hat man diese ganzen Schnippel, die man da bekommen hat, auf ein Gel draufgesetzt. Das ist ein Agarose-Gel, das ist ein bestimmtes Gel, das immer wieder in der Molekularbiologie verwendet wird. Und da setzt man dann eine bestimmte Spannung an und dann wandern die Fragmente durch dieses Gel und die Fragmente, die schwerer sind, die wandern langsamer und die Fragmente, die leichter sind, die wandern schneller. Und dann kommen solche typischen Banden, die vielleicht mal der ein oder andere von euch gesehen hat, zustande. Und jetzt in dem Beispiel haben wir 6 verschiedene Individuen, jede ist in ein so einer Bande da drin, ja, und dann sieht man, aha, hier gab es halt 2 Fragmente, die ungefähr gleich groß waren und dann gibt es da ein kürzeres und ein längeres Fragment und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt ein Individuum hernimmt, ja, einen möglichen Täter, und man nimmt ein Sample aus von einem Tatort und man macht genau diese Analyse und man lässt das über dieses Gel fahren und diese Banden sind ungefähr an derselben Position, alle, ja, dann weiß man sehr genau, aha, diese 2 Genome haben zumindest dieselben Fragmentlängen, wenn sie bearbeitet werden mit diesem Restriktionsenzym. Und dann ist das eben ein möglicher Täter, den man da gerade gefunden hat. das Ganze war sehr aufwendig immer, ja, und man braucht viele, also große Mengen an nicht degradierten DNA-Samples, also man muss gute DNA-Samples haben, um das zu machen. Und das Ganze wurde revolutioniert in den 80er Jahren, als nämlich der Carey Mullis die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion erfunden hat. Und die Polymerase-Kettenreaktion, Polymerase-Kettenreaktion, die macht eigentlich dasselbe, was eine Zelle macht, wenn sie sich teilt. Wenn eine Zelle sich teilt, muss sie ihr Genom verdoppeln für beide Hälften. Ja? Und was diese Polymerase-Kettenreaktion tut, ist, die verdoppelt auch eine DNA, die man hineingibt, und man kann aber diese Verdopplung kann man immer wieder machen, und dann wächst der Anteil an DNA, den man da in seinem Testtube hat, ja, die man analysieren möchte, der wächst exponentiell. Deswegen ist es eine Kettenreaktion. Ja, und die Idee ist, man nimmt die DNA, ja, und dann erhitzt man die, und da geht die Doppelhelix auf, da werden das zwei einzelne Stränge, und dann können dort bestimmte Enzyme diese Polymerasen andocken und eine Kopie von beiden Hälften entstehen lassen. Habe ich gleich ein Bild auf der nächsten Folie. Und wenn das passiert ist, dann kühlt man das währenddessen überhaupt auch ein bisschen wieder ab, und dann erwärmt man das wieder, und das macht man immer wieder, ja, und nach ein paar Stunden hat man da eine millionenfache Amplifizierung. Das heißt, wenn man am Anfang eine DNA hatte, hat man danach eine Million davon. Ja. Die Idee ist ungefähr da nochmal aufgemalt. Ja. Da ist die DNA, das Ganze wird erhitzt, dann gehen die zwei Teile von der DNA auseinander, dann wird hier eine Kopie erstellt, dann wird das Ganze wieder abgekühlt, dann hat man auf einmal die doppelte Menge vorrätig, und das Ganze macht man wieder, dann hat man die achtfache Menge, und dann macht man wieder, hat man 16-fache Menge und so weiter. Ja. Wächst exponentiell. Und was macht man jetzt mit dieser PCR-Reaktion, mit dieser Polymerase-Kettenreaktion? Na, man untersucht bestimmte von diesen Repeat-Sequenzen, von diesen Wiederholungen. Ja? Und da hat man herausgefunden, dass es bestimmte solche Repeats gibt, die bestehen nur aus 3 bis 5 Basen, aber ganz, ganz häufig wiederholt im Genom, hintereinander weg. Und was man auch herausgefunden hat, dass da bestimmte von diesen Repeats nur bei 5 bis 20% der Individuen auch vorkommen. Ja? Das heißt, 5 bis 20% der Individuen haben ein bestimmtes von diesen Repeats. Ja? Und wenn man jetzt ganz viele von diesen Repeats hernimmt, ja, und man nimmt an, die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen bestimmten Repeat hat, ist unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, dass man einen anderen Repeat auch hat, ja, dann kann man nachher einfach die Wahrscheinlichkeiten für eine Menge von solchen Wiederholungen miteinander multiplizieren. Ja? Und das bedeutet, wenn man jetzt eine Analyse macht, 20 solcher Wiederholungssequenzen kommen in dem einen Sample vor, ja, und dieselben 20 Wiederholungssequenzen kommen in einem anderen Sample auch vor, ja, dann kann man sagen, na, die beiden Samples, oder es ist, kann man eigentlich sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt der Fall ist, ja, dass die beiden ident sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das ident ist, ist ungefähr so 1 zu 1 Milliarde, ja, weil man diese Wahrscheinlichkeiten aufmultiplizieren kann. Und das ist eben sehr, sehr populär bei der Polizei. In Nordamerika zum Beispiel werden 13 oder 20 solche Lotsi verwendet. Das heißt, da hat man 13 unabhängige Lotsis oder 20 Lotsis. In Großbritannien sind es 17, in Australien 18, in Deutschland so 8 bis 15. Kommt immer drauf an. Ja. Das Problem ist nur, auf der ganzen Erde gibt es ungefähr 12 Millionen Zwillinge, eineiige Zwillinge. Und eineiige Zwillinge haben notwendigerweise dasselbe Genom. Ja, und das heißt, wenn man die Analyse für 2 eineiige Zwillinge macht, bekommt man exakt dasselbe Ergebnis. Und was man auch noch herausgefunden hat, ist, dass eigentlich diese komischen Repeat-Sequenzen doch gar nicht so unabhängig voneinander sind. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, diese eine Wiederholung zu sehen und die Wahrscheinlichkeit, eine andere Wiederholung zu sehen, die sind nicht wirklich unabhängig voneinander. Das bedeutet, dass eigentlich diese Schätzung, es ist unwahrscheinlich, weil 1 zu 1 Milliarde, ja, das kann man so nicht ganz annehmen, ja, sondern das sind eher so, also das ist eher ein Bereich zwischen 1 zu 1000, 1 zu 1 Million, so ungefähr, ja, je nachdem, um was für Lotsi es sich da handelt. Und was man natürlich auch hat, man hat ein Problem bei der PCR-Amplifizierung, dass dadurch, dass man ganz große Mengen herstellt, aus ganz kleinen Mengen die vorher da waren, gibt es das Risiko von Kontamination. Ja? Das heißt, wenn man am Tatort irgendwie etwas abgenommen hat, DNA, und das ist aber ein Mix von verschiedenen Personen, ja, dann hat man alle diese Personen in unmöglich großen Mengen. Und da ist es natürlich ganz schwer, irgendwie Matches zu finden. Okay, das ist eben so viel zu Polizeiarbeit und Genetic Fingerprinting. Heutzutage gibt es sogar noch hochauflösendere Methoden. Man kann mittlerweile tatsächlich die DNA sequenzieren. Das heißt, man kann die DNA hernehmen und Buchstabe für Buchstabe nachschauen, was ist denn diese Information. Und das kann man machen für alle diese 3,3 Milliarden Buchstaben im menschlichen Genom. Die kann man auslesen. Und das passiert so, man nimmt sich diese DNA und die wird bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet und dann kommt die in bestimmte Technologien hinein. Ja, da gibt es Sequenzierungsmaschinen heutzutage. Da werden hunderte Millionen Fragmente der DNA irgendwie aufgesetzt und dann das ist alles Nanotechnologie, was da passiert. Ja, und dann wird das Ganze ausgelesen und nachher bekommt man dann ein Ergebnis mit der eigentlichen Erbinformation, ja, mit dem eigentlichen Genom. Es gibt verschiedene Algorithmen, die dann diese einzelnen Schnippel wieder zusammensetzen und so weiter, aber das will ich gar nicht alles unbedingt erklären. Aber man kann heutzutage das Ganze auslesen. Und interessanterweise, so 2001 gab es das Humane Genom-Projekt, beziehungsweise eigentlich in den 90er Jahren, bis 2001 gab es das Humane Genom-Projekt und da wurde das erste menschliche Genom komplett entschlüsselt, ja, alle Buchstaben. Und die haben eben 10 Jahre dafür gebraucht und das Ganze hat ungefähr 100 Millionen Dollar verschlungen. Ja, das war sehr, sehr teuer. Und wenn man jetzt halt das Moore's Law zum Beispiel da abträgt, das sollte den meisten vielleicht ein Begriff sein, ja, dann sieht man hier, im Beginn der 2000er ist die Entwicklung dieser Sequenziertechnologie ungefähr Moore's Law gefolgt. Ja. Aber dann im Jahr 2008 ungefähr gab es die sogenannte Next Generation Sequencing und da ist die Technologie so weit vorangeschritten, dass die Kosten unglaublich in den Keller gefallen sind. Und heutzutage ist man ungefähr bei 1000 Dollar pro Genom, die man aufwenden muss, um ein menschliches Genom eben zu sequenzieren. Okay. Da habe ich nochmal zusammengestellt ein paar DNA-Datenbanken, wo es DNA-Informationen gibt. Es gibt, wenn man das so grob zusammenfassen möchte, es gibt medizinische Datenbanken, es gibt die forensischen oder nationalen Datenbanken, die eben genau solche genetischen Fingerabdrücke der Polizei verwalten. Hier ein paar Zahlen. Es gibt genealogische Datenbanken und natürlich auch mittlerweile ganz viele andere kommerzielle Datenbanken. Und genau zu denen komme ich jetzt. Ja. Und zwar diese kommerziellen Datenbanken. Derzeit gibt es so einen Haufen, ja, kommerzielle Dienste, die man benutzen kann, um seine eigene DNA zu analysieren oder die vielleicht von anderen Leuten. Ja. Und so viele Unternehmen gab es bisher schon und die wurden alle entweder geschluckt von anderen, ja, das heißt, die haben auch schon mal sequenziert und Informationen gespeichert, ja, und wurden dann geschluckt von anderen größeren Unternehmen oder vielleicht aufgelassen. Und ich habe mir jetzt hier ein paar herausgepickt aus diesem großen Haufen, nämlich 23andMe, Ancestry DNA und MyHeritage DNA. Das sind die drei größten ungefähr, ja, am Markt derzeit. Und habe da mal ein bisschen genauer hineingeschaut, was machen die denn eigentlich. Ja. Und als erstes habe ich geschaut, na, was für Technologien setzen die denn ein? Sequenzieren die jetzt das ganze Genom, wenn man denen ein Sample schickt? Oder was schauen die sich an? Machen die vielleicht so eine Fragmentanalyse oder so? Und es stellt sich heraus, die schauen eben nur auf, die sequenzieren nicht komplett, sondern die benutzen eine spezielle Technologie, um nach genau solchen Repeat-Sequenzen zu schauen. Ja, und aber auch nach diesen Single Nucleotide Polymorphisms, also einzelnen Mutationen in den Genen zu schauen. Und insgesamt, also das ist jetzt leider nur ein kleines Bild, das ist so ein Chip, der da verwendet wird, wo die DNA, die vorher vorbereitet wurde, draufgeträufelt wird. Und das ist ein Chip, der hat 24 solche Spots, das heißt, er kann 24 unterschiedliche Proben gleichzeitig bearbeiten. Und auf jedem dieser Spots hat er, das kann man leider da nicht lesen, hat er ungefähr 700.000 Marker, die getestet werden. Ja, und das sind genau zur Hälfte ungefähr so krebsbezogene Gene, die man da analysieren kann. Hat man jetzt eine bestimmte Mutation, die vielleicht zu Krebs führt? Und die andere Hälfte, die da getestet wird, sind diese Wiederholungen. Ja? Hat man jetzt 5 Wiederholungen von diesem einen Wort oder hat man 20? so etwas wird da drauf getestet. Und im Großen und Ganzen kann man bei diesen Chip, den kann man bestellen bei Illumina, das ist ein ganz großes Sequenzierunternehmen, also Biotechnologieunternehmen, und da kann man sogar auf diesem Chip noch 30.000 individuelle Marker dazu bestellen. Also kann eine Firma herkommen und sagen, na, wir nehmen diese 710.000 ungefähr sind das, ja, die da drauf sind, die sind fix, ja, da kann man nichts machen, aber wir nehmen noch diese 30.000 dazu, weil die interessieren uns auch noch für unseren Service, den wir vielleicht anbieten wollen. Und interessanterweise habe ich herausgefunden, also es hat mich eine Weile Zeit gekostet, aber ich habe ungefähr herausgefunden, was kostet denn eigentlich so ein Chip analysieren? Ja? Und was kostet das Unternehmen das denn, wenn man da denen ein Sample schickt, damit die das analysieren? Und ich bin drauf gekommen, je nachdem, was für Services man in Anspruch nimmt, ja, Universitäten, kommerzielle Anbieter und natürlich auch je nachdem, ob man jetzt nur ein einzelnes Sample analysieren möchte oder 100.000, ja, kostet das Ganze so zwischen $7 bis $150, ja, pro Sample, pro Individuum. Okay. Interessanterweise gibt es diese Chips auch für Haustiere, ja, kann man seinen Hund, gibt es auch Chips speziell für Hunde, gibt es Chips speziell für Schweine, für Kühe, ja, für die Agriculture Industry, ja, für Pflanzen gibt es das auch, und gibt natürlich auch super Custom Chips, die man da mittlerweile verwenden kann oder bestellen kann. Okay, das ist sozusagen die Technologie, ja, die da dahinter steckt, zwischen eigentlich all diesen Unternehmen. Die benutzen vor allem alle denselben Chip. Alle. Ja. Schauen wir uns das erste Unternehmen an, 23andMe. 23andMe, ja, was sagen die, was können die für einen tun? Na, die sagen, mehr als 90 personalisierte Reports machen wir, wenn ihr uns eure DNA schickt. Und darunter zählen diese großen Bereiche, Ancestry, also der Stammbaum von einem selber, genetische Gesundheitsrisiken, das Wohlbefinden, dann schaut man nach, ob man Träger von bestimmten Krankheiten, Erbkrankheiten ist und ob man bestimmte Variationen im Genom hat, die für andere Dinge notwendig oder interessant sein könnten. Und was man da herausfindet, ist eigentlich zum Teil ein bisschen lustig. Ja? Zuerst mal kann man da sich anschauen, naja, wie viel ein Neandertaler steckt denn in einem drin. Das ist vielleicht sogar relativ interessant. Was weniger verkaufsfördernd eigentlich wäre, meiner Meinung nach, ist, Sie schauen zum Beispiel nach, wie reagiert man denn auf Alkoholkonsum? Kann man den schnell abbauen, kann man den langsam abbauen? Wie reagiert man auf Koffein? Ja, kann man tief schlafen? Ist man laktoseintolerant? Wenn man das ist, weiß man das meistens vielleicht schon vorher. Ja, bewegt man sich viel im Schlaf und so weiter. Das sind halt verschiedene Marker, die da getestet werden. Was auch lustig ist, schauen wir erstmal, was nicht lustig ist. Ja, Carrier Status, hat man bestimmte genetische Krankheiten, zystische Fibrose. Das weiß sicher jeder, der zystische Fibrose hat. Der weiß das sicher schon vorher, bevor er so einen Test macht, dass er das hat. Ja, aber trotzdem wird es natürlich getestet. Und das Lustigste ist aber trotzdem diese Spezialeigenschaften. Zum Beispiel kann man, wenn man vorher Spargelparty gemacht hat, den Spargelgeruch in seinem Urin wahrnehmen, ja oder nein. Ja? So etwas sagen die einem. Ganz wichtige Information. Wie sieht es aus mit dem Haar bei Männern? Ja? Hat man jetzt Haarausfall, hat man vielleicht eine Halbglatze? Sollte man in den Spiegel schauen, ja, braucht man nicht unbedingt einen Gentest machen. Aber kann man trotzdem genetisch natürlich auch herausfinden. Mag man Koriander? Ja, gibt es halt auch irgendwie einen Marker dafür. Ja. Wie sieht das aus mit den Ohrwascheln? Ja? Sind die dran am Kopf oder sind die lose? Ja, wie schaut das aus mit dem Ohrenschmalz und so weiter? Da kann man ganz viele tolle Sachen oder bekommt man ganz viele tolle Informationen bei diesen Services. Und wie funktioniert das? Na, man schickt ein kleines Sample-Spucke zu denen hin. Und was die machen ist, die senden das zu einem Labor, da wird das analysiert mit diesem Chip und dann wird das gespeichert. Für immer. Ja? Dieses Sample. Was kann man dann noch auf dieser Website machen? Naja, man kann dann irgendwie Verwandte kann man auf dieser Website kontaktieren, kann man also seinen ganzen Familienstammbaum irgendwie da drin miteinander verknüpfen, und deren Datenbank, mehr als 5 Millionen Menschen haben sich bei diesem Unternehmen da schon sequenzieren lassen. Das gibt es seit 2007. Und der ganze Service kostet ungefähr $99 bis $199. Ja, dementsprechend auch in Euro. Das ist in Europa meistens immer derselbe Preis plus in Euro. Okay. Zweites Unternehmen, Ancestry, beziehungsweise Ancestry DNA. Ja, das ist mittlerweile wieder ein Unternehmen. Das Ancestry DNA ist nach dem Ancestry-Unternehmen gegründet worden und jetzt mittlerweile ist das alles unter Ancestry firmiert. Ja, und da schickt man eben auch ein Spuckesample hin, das wird auch für immer gespeichert. Und zwar in einem Kühlschrank. Ja? Also da wird nicht die App-Information ausgelesen und die wird dann gespeichert für immer, sondern euer Sample, was ihr hingeschickt habt, das wird dort im Kühlschrank abgelegt für immer. Ja? Man kann herausfinden, wo kommt man eigentlich her, und da können die halt sagen, naja, bestimmte Wahrscheinlichkeiten von diesen 350 Regionen kommst du halt mit der und der Wahrscheinlichkeit eher aus Europa oder Afrika oder Asien oder wie auch immer. Kann man genealogische Suchen machen, ja, und da kann man unter Millionen von solchen Familienstammbäumen kann man da durchsuchen, ja, und die haben mehr als 20 Milliarden historische Records, die da noch mit verknüpft werden und so weiter. Ja. Okay, und die haben letztes Jahr 1,5 Millionen solche Kits verkauft zwischen Black Friday und Cyber Monday. Ja, und solche Kits kosten so ungefähr 69 bis 99 Dollar. Und dasselbe Spiel, ja, ist auch bei MyHeritage, ja, dem dritten Unternehmen, was ich hier habe, ist im Großen und Ganzen haargenau dasselbe. Die haben halt eine riesengroße Datenmenge, ja, womit man sich verknüpfen kann oder verknüpfen lassen kann. Und man kann dann mit anderen Leuten sich matchen lassen und mit denen Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt ist gerade zur Zeit, wenn ihr das machen wollt, hoffentlich nicht, ja, ist gerade Halloween, DNA-Sale, dann kostet das Ganze nur 59 Euro. Okay. So viel zu dem Angebot, was die machen. Und was ich getan habe, ist, ich habe mir mal deren Privacy Policies angeschaut und deren Terms of Conduct, ja, von diesen drei Unternehmen. Da habe ich WordClouds gemacht, das kann man leider nicht so gut sehen. Ja, da ist der Firmenname ist da immer recht prominent natürlich. Ancestry, 23andMe, wo ist da MyHeritage? Und dann kommt auch ganz, 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 ganz groß, wo haben wir es nochmal? Da, May. Ja, Things May. Ja. Es könnte sein, dass wir diese und jene Sachen tun. Und das kommt bei allen ungefähr heraus. Und natürlich geht es ganz viel darum, um die Unterscheidung, was ist personalisierte Information, was ist User-Content und so weiter und so fort und wie wird was geschützt. Ja. Und das Ganze habe ich mir jetzt mal eben im Detail angeschaut. Und was da passiert ist, wenn man so ein Sample hinschickt, ja, stand ja da, das wird für immer gespeichert. Jetzt sagen sie aber in diesen Terms überall, man darf als User sagen, ich möchte, dass das zerstört wird. Ja, da haben sie extra einen Button dafür, dass man das zerstören lassen kann. Ja, und dann steht aber in diesen Privacy Terms dazu, ja, das zerstören wir dann, oder wir senden das an das Labor weiter, dass das zerstören soll, und das Labor zerstört das nach geltendem Recht. Und das geltende Recht in den USA, wo nämlich die Samples alle landen, bedeutet, es muss für mindestens 10 Jahre gelagert werden, egal ob man das zerstören lassen möchte oder nicht. Für mindestens 10 Jahre bleibt das dort im Labor, ja, das Sample. Was auch ein Privacy-Issue meiner Meinung nach ist, dass diese Webseiten alle Verknüpfungen mit Google, oder sie analysieren natürlich ihre Webseiten mit Google Analytics, sie verknüpfen mit Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, mit allem. Ja, also irgendwie wird das Ganze alles miteinander verwurschtelt. Viele von diesen Analysen und so weiter und diese Dienste, die anbieten, sind Opt-out-Dinge. Ja? Das heißt, da ist man erstmal bei allem mit drin, ja? Und dann muss man durch 1000 Knöpfe durchgehen und sich rauswählen, dass man eben da bei bestimmten Studien nicht mitmachen möchte. Und selbst wenn man das macht, ja, wenn man da herausgeht, dann kann das bis zu 30 Tage dauern, bis das in Kraft tritt. Ja, dass man da herauskommt aus seiner Studie. Und in der Zwischenzeit können die natürlich mit den Informationen Dinge tun. Dann ist es natürlich so, dass Companies ihre Privacy Terms zu jeder Zeit ändern können. Ja, das steht auch explizit drin. Das heißt, es können auch schwerwiegendere Sachen irgendwann hineingeschrieben werden. Und wenn man da 30 Tage lang Zeit verstreichen lässt, dann hat man natürlich akzeptiert diese Änderung, ja, wenn man den Service weiter nutzt. Ich schreibe auch immer schön, we may use your personal information to improve, enhance and update our services. Ja, natürlich, ja, sie benutzen irgendwie diese Daten, um noch mehr tolle Services anzubieten, um noch mehr Daten zu akquirieren. Einige von den Daten, selbst wenn man einen User-Account bei denen löscht, bleibt eben nicht nur das DNA-Sample, ja, 10 Jahre lang da im Labor gespeichert, sondern einige der Daten bleiben auch so in deren Datenbanken drin, ja, wie zum Beispiel der Username und das E-Mail und ein paar andere Dinge, die vielleicht für mögliche zukünftige Prozesse oder irgendwas benötigt werden. Und was interessant ist, dass das Unternehmen 23andMe erst heuer einen exklusiven 4-Jahres-Vertrag mit GlaxoSmithKline abgeschlossen hat und denen exklusiv DNA- und Umfragedaten liefert, damit die wiederum pharmazeutische Produkte entwickeln. Ja? Und dafür hat 23andMe, ich glaube, so um die 300 Millionen Dollar bekommen, ja, für diese Daten. Davon sieht der User natürlich nichts. Ja. Das ist etwas für 23andMe. Und MyHeritage, ja, wurde erst in diesem Sommer gehackt. Und da gab es ein bisschen einen Datenüberschuss von 92 Millionen E-Mail-Adressen und Passwörtern, die da herausgetragen wurden. MyHeritage hat explizit noch gesagt, DNA-Daten wurden nicht herausgetragen, aber zumindest Passwörter und E-Mail-Adressen. Okay. Und was man immer natürlich dabei sowas im Hinterkopf behalten muss, ist, das sind alles For-Profit-Companies. Ja? Die wollen alle Geld machen. Die wollen natürlich alle unsere Daten. Die wollen irgendwie damit Geld verdienen. Und die sind nicht dafür da, dass man da irgendwie tolle Sachen über sich selber erfährt. Ja? Die wollen ganz viel Geld verdienen damit. Ja? Okay. Und was viel schwerwiegender ist, es gibt keinen Weg, genetische Informationen zu anonymisieren. Ja? Die genetische Information, das sind wir selber. Ja? Da kann man nichts anonymisieren. Wenn man den Buchstabencode hat oder solche Patterns hat, das bin ich, das seid ihr. Ja? Und das ist ganz schön gezeigt worden heuer in einer Publikation von Ehrlich et al. Was sie nämlich gemacht haben, ist, die haben einfach ein DNA-Sample hergenommen, haben das in eine Datenbank hineingesteckt, so eine große Genealogie-Datenbank. Ich glaube, das war MyHeritage, was sie da verwendet haben. In 60% der Fälle, wenn man irgendein beliebiges Sample hernimmt und das in so eine Datenbank hineinsteckt, findet man einen Cousin dritten Grades oder etwas, was viel näher verwandt ist. Ja, so viele Daten haben die schon. Und wenn man das hat, dann schaut man einfach nach, wenn man viele solche Cousins findet, was ist denn der gemeinsame Vorfahre von diesen vielen Matches, die man gefunden hat. Dann weiß man, wo man anfangen muss zu suchen. Ja, nämlich irgendeine Ur-Ur-Ur-Oma zum Beispiel. Und dann nimmt man diese Ur-Ur-Ur-Oma her und sammelt alle möglichen Nachfahren von dieser Ur-Ur-Ur-Oma. Und da endet man vielleicht so mit 1000 Leuten oder sowas. Vielleicht sind es auch 2000. Kommt darauf an, wie weit das zurückliegt in der Geschichte. Und dann fängt man an, zusätzliche demografische Informationen zu verwenden. Man weiß zum Beispiel, das Sample kommt jetzt aus Europa. Ja, da kann man schon mal die Hälfte von den Leuten vielleicht wegwerfen. Ja, dann hat man nur mehr 50% von dem, wo man angefangen hat zu suchen. Und dann weiß man natürlich aufgrund der Erbinformation, ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau, kann man wieder die Hälfte wegwerfen und so weiter. Und so kann man das immer weiter eingrenzen. Und da haben sie gezeigt, dass man in dieser großen Datenbank für einen beliebigen Menschen eben herausfinden kann, mit dieser Methode, wer er eigentlich ist. Ja? Indem man nämlich ganz viele öffentlich zugängliche Webseiten verwendet, die solche Genealogien und so weiter, oder Telefonbücher, ja? so etwas, kann man alles hernehmen. Und dann endet man mit, was weiß ich, 5 oder 10 Leuten und die kann man dann vielleicht alle anrufen. Ja? Und dann weiß man, ob der das ist oder nicht. Oder die Polizei macht einen DNA-Test bei diesen 5 bis 10 Leuten und weiß dann, wer da ist. Okay. Und was sie auch herausgefunden haben, ist, dass die Datenbanken nur ungefähr 2% der Target-Population, also 2% der Bevölkerung überhaupt beinhalten müssen, um solche Analysen zu machen. Die brauchen gar nicht so viel Daten. Da müssen nicht 50% aller Menschen der Welt dort in den Datenbanken registriert sein. Das reichen 2%. Und die Ehrliche et al., ja, die sagen dann, naja, was man machen kann, ist, man kann zumindest einmal diese ganzen DNA-Daten, die man da bekommt von diesen Services, digital signieren, um dann, wenn man sie in einen anderen Service hochlädt, um dann nachzuschauen, ist das Ganze jetzt rechtens irgendwie. Ja? Darf derjenige das überhaupt jetzt darauf laden, diese DNA-Informationen? Was auch interessant ist, dass genomweite genetische Datensätze allein, ja, per Recht nicht als identifizierbare Information gelten. Das heißt, die sind nicht geschützt. Ja, da gibt es kein Gesetz, das die explizit schützt. So, ganz interessant, was jetzt in den Medien war in letzter Zeit, wo es um Genomdaten ging, ja, war 2013 Henrietta Lacks. Das ist eine Dame, die ist in den 50er Jahren an Gebärmutterhalskrebs gestorben und deren Krebszellen hat man aufgehoben. Die leben heute immer noch fröhlich weiter. Ja, und die werden ganz viel in der Medizin verwendet für Forschung. Ja. Und das sind die sogenannten HeLa-Zellen. Und da gab es eine Publikation heuer, da hat ein Forscherteam das gesamte Genom von diesen Zellen hergenommen und analysiert und dann öffentlich zugänglich gemacht, alle 3,3 Millionen Buchstaben. Und dagegen haben sich aber die Nachfahren von dieser Henrietta Lacks gewehrt und haben auch Recht bekommen und diese Genomdaten wurden wieder gelöscht. Ja, und das war eben der erste Fall vor ungefähr 5 Jahren. 2017 hat Kanada solche DNA-Services verwendet, es war ein Verbrecher, muss man dazu sagen, ja, Franklin Godwin, der meinte, er, er, kommt aus Liberia, der ist in den 90er Jahren in Kanada, hat er dort Asyl gebeten, war dann im Gefängnis und dann wollten sie ihn danach abschieben nach Liberia. Liberia hat gesagt, na, den nehmen wir nicht, der ist nicht von uns, der kommt nicht von uns, und dann musste Kanada den wieder zurücknehmen, da gab es ein großes Hin und Her, und dann haben sie irgendwann solche DNA-Tests gemacht mit öffentlich zugänglichen Webseiten und haben herausgefunden, na, der ist ja gar kein Liberianer, der ist eigentlich Nigerianer, also müssen wir den ja nach Nigeria abschieben. Ja, und sowas. Ja, sowas ist alles passiert. Dann ganz, ganz populär war jetzt heuer der Golden State Killer, den man gefunden hat. Das war am Anfang des Jahres. Da hat man einen Cousin dritten Grades gefunden und dann genau dieses Prozedere, was ich auf der vorhergehenden Slide hatte, angewandt, um herauszufinden, wer das ist. Da hat man, glaube ich, dann nachher nur noch 10 Suspects gehabt, also 10 Verdächtige, und von denen hat man allen DNA-Tests gemacht und dann war es genau der eine. Ja. Was auch jetzt erst im September war das jetzt, glaube ich, passiert ist, ist, dass die Elizabeth Warren hat irgendwann mit Trump ein, ich bin sofort fertig, also, ja, vorletzte Slide. Elizabeth Warren hat so einen Test gemacht, um zu beweisen, dass sie irgendwie Indianergene in sich trägt, ja, weil sie hat ja eine Wette abgeschlossen gehabt vor langer Zeit mit dem Trump und da hat man herausgefunden, naja, so vor 6 bis 10 Generationen gibt es tatsächlich irgendwo gemeinsame Vorfahren mit indianischen Stämmen. Und was auch passiert ist bisher, ist schon, dass viele Kriminalfälle bearbeitende Unternehmen und Agenturen, also Polizei und so weiter, haben angefangen, ihre Fälle, die sie nicht lösen konnten, wo sie aber DNA-Informationen haben, dort draufzuladen zu diesen Webseiten. Und da gab es jetzt ein... was ist jetzt passiert? ja. Bin sofort fertig. Ja. Und da haben sich jetzt eine NGO und viele führende Köpfe von diesen Unternehmen haben sich zusammengesetzt und haben so ein Privacy Best Practices zusammengestellt, wo sie eben sagen, naja, wir müssen Transparenz zeigen, was machen wir mit unseren Daten. Ja. Und wir müssen zeigen, dass der Konsument die Wahl hat, ja, dass er aussteigen kann aus bestimmten Studien und so weiter. Und natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die Daten geschützt werden. Ja. Da gibt es ein paar Punkte, die da jetzt in fast alle Privacy-Terms der Unternehmen hineingewandert sind, aber eben erst jetzt im Sommer. Ja. Und zusammenfassen möchte ich das Ganze wie folgt. Und zwar möchte ich sagen, dass in diesen Privacy Terms jetzt nicht mehr was von Anonymisierung der DNA da drin steht, das stand nämlich vorher drin, ja, in diesen ganzen Privacy Terms, sondern haben sie jetzt den Term geändert, also die Worte geändert und sagen jetzt deidentifizierte DNA. Ja, das ist wahrscheinlich vor Gericht ein besserer Begriff, ja, um sie dann herauszureden. Was man immer bedenken soll, ja, wenn man dort Daten hinschickt, also wenn man ein Sample hinschickt, das wird definitiv gespeichert für mindestens 10 Jahre in den USA, in irgendeinem Labor. Ja, das kriegt man dort nicht wieder weg. Dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob solche DNA-Samples tatsächlich von kommerziellen Unternehmen und kommerziellen Datenbanken verwaltet werden sollen. Ja, das sollte man sich wirklich mal überlegen. Und selbst wenn das Ganze in nationalen Datenbanken drin wäre, wenn Österreich jetzt so eine Datenbank gründen würde für seine Bürger, ist trotzdem die Frage, was passiert denn mit unseren Daten vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren, wenn irgendwie vielleicht die Regierung sich leicht ändert oder ein bisschen heftiger wird? So, ja? Was passiert dann mit diesen Daten? Wer kann darauf zugreifen? Dann muss es unbedingt eine Regulierung geben zur Verschlüsselung und zur Verarbeitung dieser Daten, meiner Meinung nach. Die Gesellschaft sollte auch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie ist das denn mit der Identifizierbarkeit, wenn man jetzt ein DNA-Sample hat. Ich habe ein paar Sachen gezeigt. Ja. Mittlerweile weiß man, man kann aus einem DNA-Sample fast immer sagen, wer ist diese Person, ja, tatsächlich. Dann muss unbedingt bei diesen Companies, ja, bei diesen Unternehmen, sollte meiner Meinung nach unbedingt dieses Opt-in-Opt-out-Ding mal beredet werden. Eigentlich gehört das so, dass man immer Opt-in machen muss. Ja. Von vornherein bekommt die erstmal gar nichts. Ja, und man muss dann selber dazu sich entscheiden. Und was auch bedacht werden sollte von den möglichen Kunden ist, dass sie eventuell doppelt zahlen. Ja, wenn man da nämlich seine Daten hinschickt, bezahlt man $99 und dann akzeptiert man, dass das Ganze für Forschungszwecke eingesetzt wird. Dann wird es zum Beispiel an GlaxoSmithKline verkauft. Ja, und GlaxoSmithKline entwickelt ein tolles Medikament, was man dann für teuer Geld wieder einkaufen kann. Mit seinen eigenen Daten, die dazu geholfen haben, das zu entwickeln. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass natürlich Genotyping, ja, also das Herausfinden der Gene, ja, der Erbinformation, das hat natürlich auch alles seine Vorteile, die habe ich vorher schon gezeigt. Ja. gerade im Gesundheitsbereich. Und da sollte man aber unbedingt ganz, ganz sorgfältig abwägen, was sind denn die Risiken, ja, und vor allem die Risiken, die man eingeht in Bezug auf andere Verwandte. Ja? Weil wenn ich meine DNA rauflade, habe ich auch Informationen über meine nähere Verwandtschaft mindestens raufgeladen. Und hier, genau, ich habe diese Terms of Policies und den Code of Conduct, da habe ich ein Git-Repository gemacht, um mal die Änderungen von Jahr zu Jahr und von Version zu Version mal zu tracken. Und das habe ich aber bis jetzt noch nicht öffentlich zugänglich gemacht, da weiß ich nämlich nicht genau, ob das überhaupt legal ist, was zu tun, das muss ich noch schauen, was ich da mache. Und final möchte ich sagen, das ist meine Main Message, ja, Genomdaten sind nicht anonymisierbar. Wenn ihr die irgendwie aus der Hand gebt, wenn ihr die an eine Firma gebt oder irgendwo hin, ja, dann könnt ihr im Zweifelsfall getrackt werden. Ja. Also kann herausgefunden werden, wer dieses Sample hat, nur wenn die DNA sehen, ohne irgendwelche Metainformationen dazu. Damit möchte ich schließen. Danke an Wikipedia, archive.org, um die alten Privacy-Terms rauszuholen. Genome.gov für die ersten schönen Bildchen mit dem Crashkurs in Biologie. Andrea, die mir sehr viel bei Diskussionen geholfen hat, um selber auch das Thema zu verstehen, von Sequenzierungen und so weiter. Und alle Wissenschaftler und Nicht-Wissenschaftler, die ein bisschen über Ethik nachdenken bei solchen Themen, denen danke ich auch und natürlich euch. Ja.
So, ja, danke Ronny, das war extrem interessant. Ich könnte jetzt sagen, aus informatischer Sicht bin ich froh, dass du nicht DNS, sondern DNA verwendet hast, weil darunter verstehe ich was anderes. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Lieber nächster Speaker, Beppi, können wir noch zwei, drei kleine Fragen machen?
Ja.
Gut, das heißt dementsprechend, wir haben Zeit für zwei sehr kurze Fragen, weil der nächste Speaker das zulässt.
Ganz herzlichen Dank auch von mir, das war super interessant. Ich hätte eine Frage, die nur am Rande mit dem zu tun hat, was du erklärt hast, und ich weiß auch nicht, ob du es weißt. Gibt es Studien darüber, was die Informationen, die ich bekomme, erreichen? Also werden da Verhaltensweisen verändert? Werden Entscheidungen in der Zukunft anders getroffen, wenn ich jetzt weiß, ich baue Alkohol nicht so schnell ab? Mhm. Ja? Also kann ich mich optimieren dadurch und wird das gemacht? Wenn ja, wie
ich
oft?
Ich weiß nicht, ob da direkt Studien genau zu den Verhaltensänderungen stattfinden. Ich weiß aber, dass zum Beispiel 23andMe ist das einzige Unternehmen, was wirklich zertifiziert ist, um überhaupt Gesundheitsrisiken aufzuzeigen. Die anderen Unternehmen dürfen das nicht, deswegen stand das auch in der Übersicht nicht drin. Obwohl die dieselben Informationen haben, aber die sind nicht FDA-approved in den USA. Das heißt, die dürfen nicht sagen, naja, du hast ein bestimmtes Gesundheitsrisiko, weil sie halt nicht genug Wissenschaft mit diesen Daten betreiben. Und da ist 23andMe das Einzige, was wirklich Wissenschaft betreibt. Aber ich wüsste nicht, dass da tatsächlich Studien darüber gemacht werden.
Okay.
Über die Verhaltensänderung.
Dankeschön. Gibt es noch eine zweite kurze Frage? Da vorne hätten wir eine. Nachdem ich das schon kenne, ganz kurz. Ganz kurz, du kannst nachher nochmal diskutieren.
Nur die Frage, hat schon jemand versucht oder weißt du davon, dass man die Daten eigentlich von nicht sich selbst schickt, also eigentlich falsche Namen angibt, falsche Sachen, weil damit müsste man das System ja doch durcheinander bringen können zum Teil.
Mir ist kein Fall bewusst, dass der veröffentlicht wurde, dass das tatsächlich gemacht ist. Natürlich ist sowas möglich, ja, weil alles, was man macht, ist, man kauft sich dieses Kit und unterschreibt, ja, das ist meine DNA, das ist meine Spucke, die ich da hineingegeben habe. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ja, weiß ich nicht genau. Also das wird ja nicht geprüft. Man schickt es einfach weg und dann wird das prozessiert. Und das heißt, sowas ist natürlich möglich. Man kann damit sicherlich solche Datenbanken ein bisschen verwirren. Nur sollte man dann natürlich tunlichst menschliche DNA verwenden, ja, weil das sehen die natürlich sofort, wenn ich da meinen Hund reinspucken lasse, ja, dann wird das aussortiert. Das heißt, um überhaupt auch anzukämpfen gegen so eine Datenlage von 5 Millionen oder mehr Datensätzen, braucht man natürlich ganz viel, um diese Datenbank tatsächlich zu verwirren. Ja. Also wenn du da bloß 100 oder 1000 Samples hinschickt, das interessiert die nicht. Das stört die auch nicht.
Gut. Ja dann, danke nochmal Ronny für den sehr, sehr interessanten Talk. Ich denke, da werden wir auch in Zukunft viel darüber diskutieren und sollten vielleicht auch mal uns mehr in die Richtung beschäftigen. Da gibt es sicher viel zu machen. Danke nochmal und wir machen eine ganz kurze Umbaupause und dann geht es gleich weiter.